Einen schönen, gesegneten guten Abend, liebe Hörerfamilie von Radio Maria. Hier ist Barbara Mutsam und ich begrüße Sie zur heutigen Sendung Grundkurs Philosophie. Sie hören heute eine Sendung aus dem Jahr 2019 über den heiligen Augustinus mit Dr. Peter Ecker. Der heilige Augustinus ist Kirchenlehrer. Wir haben ihn Ende August gefeiert. Am 28. August wird der Heilige gefeiert und so dürfen wir ihn an diesem Abend besser kennenlernen. Anbei möchte ich Sie auch bitten ums Gebet für unseren Referenten Dr. Peter Ecker um Segen und Gesundheit. Viel Freude mit der folgenden Sendung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus.
Bitte für uns.
Heiliger Thomas von Aquin.
Bitte für uns.
Heilige Edith Stein.
Bitte für uns.
Seliger Kardinal Newman.
Bitte für uns.
Und Heiliger Papst Johannes Paul II.
Bitte für uns.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir beschäftigen uns mit der Philosophie der Kirchenväter. Diese Zeit dauert vom 2. bis zum 8. Jahrhundert nach Christus. Diese Kirchenväter, das waren gewissermaßen die geistigen Väter der jungen Kirche. Und wir können sagen, das waren gewaltige Theologen. Das waren aber auch Männer, die sich in der Spiritualität und in der Mystik ausgekannt haben. Und es ist heute noch von größter Bedeutung, dass man sich mit diesen Gestalten in den ersten Jahrhunderten der Kirche auseinandersetzt. Man kann eine ganze Menge von ihnen lernen. Und die bekannteste Gestalt dieser Kirchenväter ist der heilige Augustinus. Wir haben schon mehrmals von seinem Leben gehört. Er kommt aus Nordafrika. Das war damals ein Teil des Römischen Reiches. Sein Vater war ein römischer Beamter. Seine Mutter war die berühmte heilige Monika. Augustinus war ein hochbegabter Mann. Er studierte Rechtswissenschaften. Er war ein hervorragender Redner und versuchte auch Karriere zu machen. Aber sein privater Lebenswandel war nicht unbedingt vorbildlich. Er hatte eine Freundin und dann hatte er mit dieser Freundin auch einen Sohn. Und immer wieder kam es also auch zu Konflikten mit der Mutter, die unbedingt wollte, dass Augustinus ein ordentliches Leben führen würde. Augustinus ist dann von Nordafrika, man muss sagen, abgehauen. Er hat sich nach Rom begeben. Von Rom begab er sich dann nach Mailand, war dann dort Hofredner am kaiserlichen Hof und begegnete dort einem ganz großen Mann der Kirchengeschichte, nämlich dem heiligen Ambrosius. Und durch den Kontakt mit Bischof Ambrosius von Mailand begann dann in Augustinus ein langes Nachdenken. Und schließlich kam er zur Überzeugung, dass das Christentum doch die richtige Religion sei. Er wurde von Ambrosius getauft. Er kehrte dann zurück nach Nordafrika und wurde dann schließlich Bischof von Hippo Regius. Augustinus hat eine gewaltige theologische Tätigkeit entfaltet und seine Werke sind bis zum heutigen Tag von größter Bedeutung. Wir haben gehört, was Augustinus über verschiedenste Fragen geschrieben hat. Was denkt er über die Erkenntnis? Was sagt er über Gott? Welche Überlegungen stellt er an bei der Schöpfung? Was bewegt ihn, wenn er die Seele des Menschen betrachtet? Was ist für ihn die Moral? Also über alle diese Dinge haben wir schon einiges gehört. Heute kommen wir nun zu einem weiteren Bereich in der Theologie von Augustinus, die auch von größter Wichtigkeit ist, nämlich da geht es um die Frage der Erlösung. Augustinus geht zunächst einmal von der Feststellung aus, dass die Natur des Menschen durch den Sündenfall von Adam und Eva so geschwächt und verletzt sei, dass sie aus eigener Kraft nichts Gutes tun kann. Augustinus stellt also fest, dass der Mensch ein Wesen ist, das unerlöst ist. Der Mensch ist durch den Sündenfall geschwächt und verletzt. Und auf diese Art und Weise kann er aus eigener Kraft nichts Gutes tun. Augustinus hat also eine ausgesprochen pessimistische Einschätzung von der Natur des Menschen. Woher kommt diese pessimistische Sicht des Menschen? Wieso glaubt Augustinus, dass der Mensch so eine schwache Natur hat? Wahrscheinlich geht das auf seine eigenen Erfahrungen in der Jugendzeit zurück, in der er seine eigene Schwäche gegenüber seinen Trieben sehr stark erlebt hat. Er hat gemerkt, dass er gewissermaßen diesen Trieben ausgeliefert war, dass er nicht imstande war, seine Triebe zu bändigen und zu disziplinieren. Und auf diese Art und Weise war er davon überzeugt, dass der Mensch im Grunde genommen so schwach ist, dass er nicht einmal seine eigenen Triebe kontrollieren kann. Aber wir müssen sagen, dass diese Sicht doch ein bisschen zu einseitig ist. Die katholische Kirche hat diesen einseitigen und allzu pessimistischen Standpunkt von Augustinus zurückgewiesen. Die Kirche lehrt, dass der Mensch durch den Sündenfall zwar geschwächt sei, aber dass er trotzdem die Möglichkeit habe, aus eigener Kraft auch Gutes zu tun. Und wir können ja feststellen, dass das wirklich stimmt. Der Mensch ist zwar immer wieder ein Wesen, das fällt und das immer wieder gewissen Begierden nachgibt. Aber es besteht doch auch die Möglichkeit, dass der Mensch aus eigener Kraft Gutes tun kann. Wenn wir nun bei Augustinus weiter schauen, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Augustinus muss sich nämlich jetzt die Frage stellen, wie kann denn dieser unerlöste, geschwächte Mensch überhaupt gerettet werden? Wenn der Mensch so schwach ist, dass er gewissermaßen aus eigener Kraft nichts Gutes tun kann, gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, diesen Menschen zu erlösen und zu retten? Und da sagt nun Augustinus, dass es diese Erlösung und Rettung des Menschen gibt, aber diese Erlösung des Menschen ist einzig und allein ein Werk der göttlichen Gnade. Alles Gute, das der Mensch vollbringt, geschieht nur durch das Wirken der Gnade. Der Mensch kann also aus eigener Kraft nichts Gutes tun. Und wenn er etwas Gutes tut, dann ist das die Gnade Gottes, die in ihm wirksam ist. Alles hängt also von der Gnade Gottes ab und nicht vom Wirken des Menschen. Augustinus behauptet sogar, dass es ohne die Gnade Gottes nicht einmal die Willensfreiheit geben würde, da der Mensch aufgrund seiner gefallenen Natur nur Böses tun könnte. Also Augustinus sagt, der Mensch hat nicht einmal die Willensfreiheit zu entscheiden, ob er das Gute oder das Böse will, weil er so geschwächt ist, dass er von sich aus nur das Böse tun kann. Und daher hat er auch keine Willensfreiheit. Der Mensch ist gewissermaßen den Begierden und den Versuchungen völlig ausgeliefert. Er hat nicht einmal die Möglichkeit, eine freie Entscheidung zu treffen. Und wenn nun trotzdem etwas Gutes geschieht, ist das einzig und allein die Macht der Gnade. Wir müssen sagen, dass auch diese berühmte Gnadenlehre von Augustinus einseitig ist. Und deswegen hat die katholische Kirche auch diese Gnadenlehre korrigiert. Nach der Lehre der katholischen Kirche hat der Mensch auch nach dem Sündenfall noch einen freien Willen. Und er hat auch die Möglichkeit, aus eigener Kraft Gutes zu tun. Freilich sind der Wille und die Natur des Menschen geschwächt. Und daher braucht es zur Erlösung und Vollendung des Menschen die göttliche Gnade. Wir müssen also hier uns vor Augen halten, dass die katholische Kirche die Willensfreiheit des Menschen gerettet hat. Die katholische Kirche hat gesagt, oder sagt auch heute noch, der Mensch ist durch den Sündenfall geschwächt, aber er hat doch noch Kraft genug, um Gutes zu tun. Er braucht die Gnade, er braucht die Erlösung von Seiten Gottes, aber er hat bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit, aus eigener Kraft Gutes zu tun. Und er hat deswegen auch die Willensfreiheit. Er kann sich entscheiden, ob er das Gute oder das Böse tun will. Aber um wirklich vollendet zu werden, da braucht es dann die Gnade. Warum ist denn diese Überlegung auch für uns heute von einer bestimmten Wichtigkeit? Erstens einmal geht es darum, dass wir sagen können, der Mensch ist ein geschwächtes Wesen. Der Mensch hat auch eine gewisse Neigung zum Bösen. Aber er ist auch zum Guten fähig und er hat auch eine Willensfreiheit. Es ist also nicht nur die Gnade, die den Menschen befähigt, Gutes zu tun, sondern es ist auch der Mensch selber, der Gutes tun kann. Und er muss dann mit der Gnade mitwirken, damit er seine Schwächen allmählich überwindet und auf diese Art und Weise zu einem immer besseren Menschen wird. Diese Überlegungen haben aber auch noch eine andere Bedeutung. Es stellt sich nämlich hier die Frage, Was würde denn mit all den Menschen passieren, die nicht religiös sind? Wenn nicht religiöse Menschen tatsächlich ohne die Gnade Gottes leben, dann müssten die eigentlich alle schlechte Menschen sein. Nun können wir aber feststellen, dass es durchaus Menschen gibt, die nicht religiös sind und die trotzdem sehr gute und edle Menschen sind. Wir können also anhand von Menschen, die nicht praktizierend sind und die die Religion nicht in ihrem Leben wirken lassen, feststellen, dass es unter solchen Menschen gute und edle Menschen gibt. Und diese Tatsache widerlegt diese Lehre von Augustinus, der sagt, nur die Gnade Gottes befähigt den Menschen zum Guten. Es ist also wichtig, dass wir hier tatsächlich eine klare Unterscheidung treffen. Der Mensch ist durch die Erbsünde geschwächt und er ist auch in seiner Natur verletzt, aber er hat trotzdem die Fähigkeit, Gutes zu tun. Er hat trotzdem die Willensfreiheit und ist damit auch verantwortlich für das, was er tut. Der Mensch braucht aber zur Bekämpfung seiner Schwächen und auch zur Überwindung seiner Schuld immer wieder die Gnade. Und wenn er sich um die Vollendung bemüht und nach Heiligkeit strebt, dann braucht er unbedingt die Gnade. Wir müssen noch etwas hinzufügen in diesem Zusammenhang, dass diese Lehre von Augustinus, dass alles nur ein Werk der Gnade sei, dass diese Lehre auch später noch wirksam wurde. Und zwar vor allem bei Martin Luther. Wir müssen wissen, dass Martin Luther vor der Reformation ein Augustinermönch gewesen war. Und dass Luther seinen Ordensvater Augustinus natürlich bestens gekannt hat. Er hat sich viele Jahre mit den Schriften von Augustinus auseinandergesetzt und hat diese Lehre von der Gnade, wie sie von Augustinus gelehrt wurde, auch in sich aufgenommen. Luther war zutiefst von der Schwäche der menschlichen Natur überzeugt. Und er hat sich auch immer wieder die Frage gestellt, wie finde ich einen gnädigen Gott? Das hat ihn bewegt. Das war für ihn eine ganz persönliche Frage. Und dann ist er auch zu dieser Überzeugung gelangt, dass nur die Gnade Gottes ihn retten kann. Und das kommt auch in seiner berühmten Kurzformel Sola Gratia zum Ausdruck. Nur die Gnade kann den Menschen retten. Das ist ein Erbe von Augustinus. Augustinus hat hier die Lehre, Martin Luther hat hier die Lehre von seinem Ordensvater Augustinus übernommen und in seine Theologie hineingenommen. Wir sehen also, dass diese Gedanken von Augustinus, diese Lehre, tief hineinwirkt in die Geschichte. Fassen wir das noch einmal zusammen. Augustinus geht der Frage nach der Erlösung des Menschen nach. Er stellt zunächst einmal fest, dass der Mensch ein unerlöstes Wesen ist. Er sagt, dass der Mensch durch den Sündenfall so geschwächt sei und in seinem Inneren so verletzt sei, dass er aus eigener Kraft nichts Gutes tun könne. Und dass alles Gute, das der Mensch tut, nur durch die Gnade möglich wird. Augustinus sagt sogar, dass es keine Willensfreiheit gibt, weil der Mensch so geschwächt ist, dass er gar nicht sich entscheiden kann zwischen Gut und Böse. Er hat gewissermaßen gar nicht die Kraft, sich für das Gute zu entscheiden. Und auf diese Art und Weise leugnet Augustinus auch die Willensfreiheit des Menschen aufgrund der Schwäche des Menschen. Die katholische Kirche hat diese einseitige Lehre korrigiert und hat gesagt, dass der Mensch durch den Sündenfall geschwächt und verletzt ist, dass er aber trotzdem die Kraft hat, Gutes zu tun. Die Gnade braucht es, damit der Mensch die Schwächen bekämpft, damit die Verletzungen geheilt werden, damit der Mensch mit Hilfe der Gnade sich immer mehr um die Vollkommenheit bemühen kann. Aber es ist gewissermaßen eine Hilfe, die dem Menschen durch die Gnade zuteil wird. Die Vergebung der Schuld, das ist reine Gnade. Aber das Ringen um das Gute ist auf der einen Seite abhängig vom guten Willen des Menschen und auf der anderen Seite von der Unterstützung und von der Stärkung durch die Gnade. Und auf diese Art und Weise wird also auf der einen Seite die Willensfreiheit des Menschen gesichert und auf der anderen Seite die erlösende Macht und Kraft der Gnade gewährleistet. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also gehört, wie der heilige Augustinus versucht hat, die Erlösung des Menschen zu beschreiben. Er geht davon aus, dass der Mensch ein unerlöstes Wesen ist, das durch die Erbsünde geschwächt und verletzt ist und dass die Gnade den Menschen dazu befähigt, aus diesem Zustand der Unerlöstheit herauszutreten. Der Mensch wird also durch die Gnade Gottes erlöst und gerettet. Im Zusammenhang mit der Erlösungslehre stellt sich Augustinus dann auch noch die Frage, ob es eine Vorherbestimmung des Menschen gibt. Augustinus vertritt den Standpunkt, dass es eine Vorherbestimmung des Menschen durch Gott gibt. Augustinus lehrt, dass Gott den Menschen von vornherein zur himmlischen Seligkeit oder zur Verdammnis bestimmt hat. Augustinus begründet seinen Standpunkt mit der Absolutheit des göttlichen Willens. Wenn Gott wirklich allmächtig und absolut ist, dann muss er die Möglichkeit haben, das endgültige Schicksal des Menschen nach seinem Belieben zu bestimmen. Also Augustinus sagt, Gott ist so allmächtig und so absolut, dass er nach seinem Belieben bestimmen kann, wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle kommt. Diese Lehre von Augustinus wurde aber von der katholischen Kirche als eine Irrlehre zurückgewiesen. Die Kirche hat diese Lehre von der Vorherbestimmung des Menschen mit folgenden Argumenten zurückgewiesen. Erstens, Gott weiß zwar im Voraus, wie der Mensch handeln wird und wie sich der Mensch entscheiden wird. Aber Gott bestimmt nicht im Voraus das Handeln des Menschen. Die katholische Lehre sagt also, dass es nicht eine Vorherbestimmung des Menschen gibt, aber dass es ein Vorauswissen Gottes gibt, wie sich der Mensch entscheiden wird. Gott weiß also im Voraus, wie sich der Mensch entscheiden wird, aber Gott bestimmt nicht, wie der Mensch sich entscheiden wird. Und auf diese Art und Weise bleibt also die Freiheit des Menschen bestehen. Gott weiß zwar, wie sich ein Mensch entscheiden wird, aber Gott bestimmt nicht, wie sich ein Mensch entscheiden wird. Und auf diese Art und Weise bleibt also die Freiheit des Menschen bewahrt. Ein zweiter Punkt. Gott gibt jedem Menschen genügend Gnade, um erlöst zu werden. Er gibt also jedem Menschen immer wieder die Möglichkeit, die Gnade in Empfang zu nehmen. Und jeder Mensch bekommt genügend Gnade, damit er gerettet werden kann. Aber Gott zwingt dem Menschen die Gnade nicht auf, sondern lässt ihm die Freiheit, die Gnade anzunehmen oder die Gnade nicht anzunehmen. Das ist also auch eine ganz, ganz wichtige und feine Unterscheidung. Gott gibt jedem Menschen genügend Gnade, um erlöst und gerettet zu werden. Immer wieder hört der Mensch in seinem Gewissen herum. Immer wieder begegnet er Menschen, die ihn an Gott erinnern. Immer wieder gibt es Schicksalsschläge, wo der Mensch nachdenklich wird. Also Gott tritt immer wieder an den Menschen heran. Die Gnade macht sich in ihm bemerkbar. Aber gleichzeitig zwingt Gott dem Menschen die Gnade nicht auf. Es gibt keine Gnade, die den Menschen vergewaltigt und sagt, jetzt komm her, du musst heilig werden. Nein. Gott lässt dem Menschen die Freiheit. Er hat die Freiheit, die Gnade anzunehmen oder sie auch nicht anzunehmen. Die Gnade ist ein ständiges Angebot, aber sie vergewaltigt nicht den Menschen. Sie überfährt ihn nicht, sondern sie respektiert die Freiheit des Menschen. Ein dritter Punkt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und bestimmt von sich aus niemanden zur Verdammnis. Es gibt also keine Vorherbestimmung Gottes zur Verdammnis. Im Gegenteil. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Jesus Christus sagt es uns ganz deutlich. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber er respektiert den freien Willen des Menschen, wenn dieser sich von ihm abwendet. Wenn der Mensch sagt, nein, danke, ich will mit Gott nichts zu tun haben, dann respektiert das Gott. Gott nimmt den Menschen ernst. Er lässt ihm seine Freiheit. Er lässt ihm seine eigene Entscheidung. Und er respektiert auch die Abwendung des Menschen von Gott. Er leidet darunter. Er versucht, diesen Menschen zu retten. Er schickt ihm seinen Sohn Jesus Christus nach, um ihn heimzuholen. Er unternimmt alles zur Rettung des Menschen. Aber er lässt den Menschen die Freiheit. auch Jesus Christus ist es nicht gelungen. Die Menschen zur Erlösung, alle Menschen zur Erlösung hinzuführen. Es hat immer wieder Menschen gegeben, die sich von ihm abgewendet haben. Auch Jesus Christus hat die Freiheit des Menschen respektiert. Er hat unermüdlich gepredigt. Er ist auf die Menschen zugegangen. Er hat ihnen gezeigt, welche Möglichkeiten er hat, den Menschen zu retten. Aber er hat die Freiheit des Menschen respektiert. Und dann kommt noch ein vierter Punkt. Gott kann nicht willkürlich das Schicksal eines Menschen vorherbestimmen. Gott ist zwar absolut und allmächtig, aber er ist auch absolut gerecht und muss daher jeden Menschen nach dessen Absichten und Werken beurteilen. Daher verbietet also auch die Gerechtigkeit Gottes eine willkürliche Vorherbestimmung des Menschen. Liebe Freunde, das ist eine Thematik, über die viel diskutiert wird. Man hört oft, der Mensch ist eh vorherbestimmt. Dass alles, was geschieht, ist sozusagen von Gott bestimmt. Hier wird von Seiten der katholischen Lehre eine klare und sehr feinsinnige Unterscheidung getroffen. Hier wird auch klar argumentiert, warum es eine Vorherbestimmung im eigentlichen Sinn nicht gibt. Weil wenn alles vorherbestimmt wäre, dann wäre ja der Mensch im Grunde genommen nur mehr eine Marionette Gottes. Aber der Mensch ist ja ein freies Wesen, hat einen freien Willen, er soll sich selbst entscheiden. Und aufgrund seiner Entscheidung, seines Handelns, seiner Werke wird er dann belohnt und bestraft. Das alles hätte ja keinen Sinn, wenn der Mensch ohnehin vorherbestimmt ist. Dann kann ich ihn ja nicht belohnen und bestrafen, wenn eh alles vorherbestimmt ist. Und deswegen wollen wir diese vier Punkte noch einmal kurz wiederholen. Erstens, es gibt ein Vorherwissen Gottes, aber nicht eine Vorherbestimmung Gottes. Gott weiß, wie sich der Mensch entscheiden wird, aber er bestimmt nicht den Menschen vorher. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Weil wenn es ein Vorherwissen gibt, dann bleibt die Freiheit des Menschen doch aufrecht. Wenn es eine Vorherbestimmung gibt, dann ist ja der Mensch sozusagen ohnehin schon von vornherein verurteilt oder gerettet. Das zweite Argument, Gott gibt jedem Menschen genügend Gnade, um erlöst zu werden. Also es ist nicht so, dass einer viel Gnade bekommt, damit er in den Himmel kommt, weil er dazu bestimmt ist, und der andere kriegt wenig Gnade, weil er ohnehin bestimmt ist, in der Hölle zu landen. Nein, jeder Mensch kriegt genügend Gnade, um gerettet zu werden. Es kriegt also nicht der eine viel, damit er hinaufschwebt, und der andere wenig, damit er abstürzt, sondern es kriegt jeder genügend Gnade. Das Angebot reicht bei allen aus, um gerettet zu werden. Aber es bleibt bei einem Angebot. Die Gnade wird den Menschen nicht aufgezwungen. Die Gnade ist ein Angebot. Und es ist dann der Mensch, der frei entscheiden muss, ob er dieses Gnadenangebot annimmt oder ablehnt. Also wieder geht es darum, jeder Mensch kann gerettet werden, jeder kriegt genügend Gnade. Aber die Freiheit bleibt erhalten und die Freiheit entscheidet letztlich, ob der Mensch dann die Gnade annimmt oder nicht. Und er selbst ist es, der darüber entscheidet, ob er gerettet werden will oder nicht. Dann, Das Dritte. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dann bestimmt er niemanden von sich aus zur Verdammnis. Wenn er alle retten will, dann gibt es also keine göttliche Vorherbestimmung für die Verdammnis des Menschen. Aber, und da kommt jetzt wieder die andere Seite, obwohl Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, respektiert er den freien Willen des Menschen, wenn dieser sich von ihm abwendet. Und da ist wiederum etwas ganz Wichtiges zu sagen. In der heutigen Zeit redet man ja sehr viel von der Barmherzigkeit. Und unsere heutige Zeit braucht unendlich viel Barmherzigkeit. Aber auch die Barmherzigkeit ist nicht eine Kraft, die den Menschen dann zum Schluss auf jeden Fall rettet, sondern die Barmherzigkeit ist ein Angebot. Und dieses Angebot ist in der heutigen Zeit unendlich groß, weil die Menschen in einer unheimlich großen Gefahr sind. Die Barmherzigkeit Gottes ist unendlich groß. Dieses Angebot der Barmherzigkeit wird heute in einem unendlichen Ausmaß dem Menschen angeboten. Aber es gilt auch bei dieser Barmherzigkeit, dass die Barmherzigkeit nicht die freie Entscheidung des Menschen aufhebt. Und es ist auch so, dass diese Barmherzigkeit Gottes trotz ihrer unendlichen Größe nicht dazu führt, dass zum Schluss alles okay ist. Das wäre die falsche Barmherzigkeit. Jeder hat die Möglichkeit, von dieser Barmherzigkeit Gebrauch zu machen. Gott läuft dem Menschen nach und bietet ihm seine Gnade, seine Barmherzigkeit an. Aber diese Barmherzigkeit ist nicht eine solche Art der Barmherzigkeit, dass sie einfach alles aufhebt, was der Mensch an Bösem tut. Und es ist auch nicht eine Barmherzigkeit, die die Entscheidung des Menschen gegen Gott aufhebt. Die Entscheidung und die Freiheit des Menschen bleiben aufrecht. Er hat heute unendlich viele Möglichkeiten, von dieser Barmherzigkeit Gottes Gebrauch zu machen, weil diese heutige Gesellschaft so sehr in Gefahr ist, dass sie sich von Gott abwendet und sich verliert. Aber es ist immer noch die Freiheit, die der Mensch im richtigen Sinne nutzen muss. Und dann diese vierte Überlegung, dass Gott trotz seiner Allmacht nicht gegen die Gerechtigkeit verstoßen kann. Gott kann nicht einfach willkürlich den Menschen behandeln und bestimmen, sondern Gott ist ein absolut gerechter Gott und ist daher aufgrund seines eigenen Wesens dazu angehalten, den Menschen nach der Gerechtigkeit zu beurteilen. Und von daher gibt es aufgrund der Gerechtigkeit auch keine willkürliche Vorherbestimmung des Menschen. Liebe Freunde, das war heute einmal ein Stück Theologie, das wirklich auch unser Mitdenken herausfordert. Aber es ist eine ganz wichtige Lehre, um diese Erlösung des Menschen. Da geht es einmal um den Zustand der Unerlöstheit des Menschen durch den Sündenfall. Dann geht es aber gleichzeitig darum, dass dieser Mensch trotzdem noch einen freien Willen hat. Dann geht es darum, dass dieser Mensch nicht einfach vorherbestimmt ist, sondern dass diese Erlösung des Menschen von seinem eigenen Willen abhängt, wie er die Gnade Gottes annimmt. Er muss seiner Erlösung zustimmen. Er muss mit der Gnade Gottes zusammenarbeiten. Er muss das Geschenk Gottes freiwillig akzeptieren. Der Mensch hat aber auch die Möglichkeit, diese Gnade abzulehnen. Der Mensch hat die Möglichkeit, zur Gnade Gottes Nein zu sagen und muss dann auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Aber Gott will von sich aus alle Menschen retten. Er schickt seinen eigenen Sohn in die Welt, um die Menschen zu retten. Aber er respektiert die freie Entscheidung des Menschen. Das ist für die heutige Zeit eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, dass wir das klar erkennen. Nun wollen wir uns noch mit einem weiteren grandiosen Kapitel von Augustinus beschäftigen, nämlich mit seinem bekanntesten Werk vom Gottesstaat. In diesem Werk hat Augustinus seine Gedanken über den Staat und über die Geschichte niedergeschrieben. Und das Interessante ist, dass Augustinus sagt, dass die gesamte Politik und die ganze Menschheitsgeschichte nicht nur eine irdische Angelegenheit ist, sondern dass die gesamte Politik und die ganze Geschichte in einen überirdischen Rahmen hineingestellt ist. Die Geschichte ist nicht nur eine Sache der Menschen, sondern in der Geschichte kommt es auch zur Auseinandersetzung zwischen Gott und Luzifer. Die Politik, der Staat, die Geschichte ist also nicht nur eine irdische Angelegenheit, sie ist immer auch eine überirdische Angelegenheit. Es geht hier nicht nur um irdische Kräfte und um natürliche Mächte, sondern auch um übernatürliche Mächte, die hineinspielen. Liebe Freunde, wenn wir einmal hineinschauen in die verschiedenen Ideologien des 20. Jahrhunderts, dann können wir immer wieder feststellen, dass in diesen Ideologien auch ein Kampf für und gegen Gott geführt wurde. Wenn wir hineinschauen in die Ideologie des Faschismus, des Nationalsozialismus und des Kommunismus, dann können wir feststellen, dass hier die Religion eine ganz große Bedeutung hatte. Diese Mächte, diese Diktaturen haben sich immer auch mit den religiösen Kräften auseinandergesetzt. Und es war immer auch ein Kampf gegen Gott, gegen das Christentum, gegen die Religion. Und man kann einen Nationalsozialismus nicht begreifen, ohne diesen Hintergrund. Und man kann einen Kommunismus nicht begreifen ohne diesen Hintergrund. Wir haben im Nationalsozialismus und auch im Kommunismus einen Kampf zwischen Himmel und Hölle erlebt. Und diese zwei Diktaturen sind eine Bestätigung der Philosophie von Augustinus aus dem 5. Jahrhundert nach Christus. Augustinus hat gesagt, die Geschichte ist nicht nur eine Auseinandersetzung zwischen irdischen Mächten, sondern hier sind immer auch überirdische Mächte im Spiel. Und die Geschichte ist immer auch ein Kampf zwischen Himmel und Hölle. Augustinus sagt also, wenn man gewisse Entwicklungen feststellen will und verstehen will, dann muss man diese Hintergründe sehen. Und auch in der heutigen Zeit haben wir oft den Eindruck, dass die ganze Politik nicht nur eine Frage von gewissen Ideologien, von gewissen Wirtschaftsmodellen, von gewissen Gesellschaftsmodellen ist, sondern dass in diese Politik immer auch ein Kampf für und gegen Gott zu beobachten ist. Da geht es um ganz bestimmte Grundwerte, die gegen die religiösen Grundwerte sind. Da geht es um ein Menschenbild, das ganz gegen ein religiöses Menschenbild ist. Da geht es um eine Sichtweise der Welt, die ganz anders ist als die Sichtweise einer religiösen Weltanschauung. Augustinus hat uns also vor Augen geführt, dass Geschichte mehr ist als eine Auseinandersetzung zwischen weltlichen und irdischen Kräften und Mächten. Dass hier immer auch das Überirdische, das Religiöse mit hineinspielt.
Liebe Zuhörer, das war Dr. Peter Ecker, heute eine Sendung über den heiligen Augustinus aus dem Jahr 2019 mit Dr. Peter Ecker.